Hallo, hallo, das hier ist eine neue Folge von Kopfknistern, dem Podcast des Pontes-Institut für Wissenschaft, Kultur und Glaube. Als Institut ist es unser Ziel, Brücken zwischen Denken und Glauben zu bauen. Das bedeutet unter anderem, dass wir uns mit kritischen Fragen an den christlichen Glauben auseinandersetzen und diese beantworten. Das hier ist eine Q&A-Folge. Das bedeutet, dass meine Kollegen und ich mehrere verschiedene Fragen kurz und knapp direkt hintereinander im Schnelldurchlauf beantworten. Also let's go! Viel Spaß beim Anhören! Los geht's mit dem Thema Schöpfung und Evolution. Kann man die beiden miteinander vereinbaren? Und wenn ja, wie passen sie zusammen? Darüber redet meine Kollegin Julia.
Wie passen Evolution und Schöpfung zusammen? Widerspricht die Bibel da nicht der Naturwissenschaft? Wenn man die biblischen Schöpfungsberichte so liest, kommt einem die Frage natürlich sofort. Zum Beispiel diese berühmten 7 Tage, an denen alles geschaffen sein soll. Und mittlerweile gibt es ja gerade in den USA ganze Kulturkämpfe um die Frage von Evolution und Schöpfung. Ich persönlich glaube, dass die ersten Kapitel der Bibel gar kein Biologiebuch sein wollen. Das war nicht die Intention der Verfasser. Die Schöpfungsberichte im ersten Teil der Bibel sind auf Hebräisch verfasst. Und zwar in einer sehr hymnischen, poetischen Sprache. So ähnlich wie ein Gedicht. Wenn wir zum Beispiel einen Text lesen, wo steht, es war, als hätte der Himmel die Erde still geküsst, dann ist uns sofort klar, der Verfasser will gar keinen Biologietext schreiben, sondern er benutzt Bilder. Das ist ein Gedicht. Wenn wir die richtig verstehen wollen, diese Bilder, dann müssen wir tiefer schauen und fragen, was ist damit gemeint? Im Schöpfungsbericht steht zum Beispiel, dass Gott Sterne wie Lampions an den Himmel gehängt hat. Auch damals wussten die Leute schon, dass die Sterne keine Lampions waren. Um den Text also ernst zu nehmen, müssen wir tiefer schauen. Und da ist spannend zu wissen, viele Leute glaubten damals, dass die Sterne Götter sind. Der Schreiber dieses Textes sagt also, unser Gott hat eure angeblichen Götter wie Lampions an den Himmel gehängt. Eigentlich sind die nicht göttlich, sondern Materie und darum kann man sie auch erforschen. Aus solchen Gedanken hat sich übrigens die moderne Naturwissenschaft entwickelt. Ähnlich könnte man das auch bei den 7 Tagen sehen. Das ist ein Bild für Ordnung und Abläufe, die Gott bestimmt hat. In der Bibel finden wir an anderer Stelle zum Beispiel auch die Aussage, dass bei Gott 1 Tag wie 1000 Jahre ist. Da ist also schon vorausgesetzt, dass es sich nicht immer um die uns bekannte 24-Stunden-Einheit handelt. Die Bibel ernst zu nehmen heißt für mich zu fragen, was wollte der Autor wirklich sagen? Dem Schreiber der Schöpfungsberichte schien es wichtig zu sein, zu vermitteln, Gott steht hinter den Naturgesetzen. Wir können forschen und die logische Sprache der Mathematik verwenden, weil ein intelligentes Wesen alles geordnet hat. Das Universum, die Erde und wir sind nicht durch Zufall hier, sondern Gott wollte, dass wir leben und forschen und auf die Erde Acht geben. Das gibt unserem Leben tieferen Sinn und uns allen Würde und Verantwortung für diese Welt. Für mich sind Schöpfung und Evolution also 2 Linsen, die das Gleiche betrachten. Und wir brauchen beide, um das wunderschöne Bild zu sehen. Das ist wie bei einem Kuchen. Wenn man fragt, warum gibt es diesen Kuchen, dann kann ich natürlich erklären, welche Zutaten der Kuchen hat, wie das alles zusammengerührt werden musste und bei wie viel Grad er gebacken wurde. Oder ich kann sagen, ich habe diesen Kuchen gemacht, weil ich meiner Kollegin hinter der Kamera eine Freude zum Geburtstag machen wollte. 2 Linsen, 2 Sichtweisen, die zusammengehören, damit man die Tiefe des Kuchens wirklich versteht. Die Biologie erklärt ziemlich gut, wie Lebewesen sich entwickelt haben und was der Mechanismus dahinter ist. Die Bibel sagt uns, warum es uns gibt, was der Sinn der Schöpfung ist und wer hinter all dem steht, nämlich Gott selbst, der uns ins Leben gewollt und geliebt hat.
Mega spannend. Wen das noch mehr interessiert, der kann sich auch sehr gern die Folge aus der letzten Woche nochmal anhören, denn dort geht es ganz intensiv nur um das Thema Wissenschaft und Glaube. Wir machen direkt weiter mit der nächsten Frage, und zwar, ist Gott nur Einbildung? Diese Frage wird euch Chris beantworten.
Wozu an Gott glauben, wenn das alles nur Einbildung ist? Ist da was dran? Ist religiöser Glaube nur Illusion oder Wunschdenken? In diese Richtung geht zumindest die recht bekannte Religionskritik von Freud oder auch Feuerbach. Da entdeckt der Mensch vielleicht Beschränkungen in der eigenen Existenz und wünscht sich Allmacht. Er sieht seine Sterblichkeit und wünscht sich ewiges Leben. Kurz gesagt, der Mensch projiziert sich seine tiefsten Wünsche in den Himmel und schon ist das religiöse Denken geboren. Gott als Illusion. Was damit oft auch mitschwingt, Glaube ist unbegründet. Er widerspricht vielleicht sogar dem Denken. Auf alle Fälle ist er rein subjektiv. Ich denke, dass das zu kurz gegriffen ist. Zum einen, weil meine Wünsche noch längst nichts über die Wirklichkeit aussagen. Ich kann mir alles Mögliche wünschen. Einen saftigen Hamburger, ein Leben ohne Leiden oder eben einen Gott. Was davon Realität ist, hängt nicht von meinen Wünschen ab. Genauso kann ich mir natürlich auch wünschen, dass es keinen Gott gibt. Das kann unter Umständen für manche ja auch wünschenswert sein. Du siehst also, die Religionskritik von Freud oder Feuerbach hat für sich erstmal keine Beweiskraft. Außerdem kann ich sie auch einfach umdrehen und sagen, der Atheismus ist Illusion oder Wunschdenken. Weder die eine noch die andere Sicht beweisen irgendetwas. Ich muss also schon etwas tiefer bohren und nach objektiven Argumenten suchen. Und da überzeugt mich zum Beispiel die These, ein intelligenter Gott hat dieses Universum erschaffen. Das bietet mir überhaupt eine viel bessere Grundlage dafür, meinem eigenen Verstand zu trauen oder überhaupt Wissenschaft zu betreiben und Wahrheit zu suchen. Denn wenn ich davon ausgehe, dass alles, also auch mein eigenes Gehirn, ein Produkt des Zufalls ist, wie kann ich mich dann auf mein Denken verlassen? Inklusive der Gedanken, die mich an Gott zweifeln lassen. Für mich ist aber vor allem Folgendes entscheidend. Der Glaube an Jesus und seine Auferstehung stellt historische Behauptungen auf. Die Quellen nennen konkrete Orte, Zeiten und politische Personen. Wenn es wahr ist, muss es also Spuren in der Geschichte hinterlassen haben, Indizien, zu denen ich mir eine Meinung bilden kann. Mich führen diese Spuren zu der Überzeugung, Gott hat Jesus von Nazareth von den Toten auferweckt. Glaube an Jesus ist keine Illusion. Es ist die Einladung, einer realen Person zu vertrauen. Wer rationale Gründe dafür sucht, wird sie finden.
Als nächstes geht es um die Bibel, genauer gesagt darum, wie kann ich die Bibel eigentlich verstehen? Muss ich sie wörtlich nehmen? Viel Spaß beim Zuhören.
Muss ich die Bibel wortwörtlich nehmen? Zum Beispiel vieles von der biblischen Ethik, ist die nicht total veraltet und nicht mehr up to date? Oder wie sieht das aus mit dem Schöpfungsbericht? Ehrlich gesagt, ich verstehe die Frage total und ja, es gibt Stellen in der Bibel, die finde ich sehr schwierig. Trotzdem will ich die Bibel ernst nehmen, weil ich glaube, dass Gott dadurch zu mir spricht. Immer wieder mitten rein in mein Leben und meinen Alltag. Aber gerade weil ich die Bibel ernst nehmen will, heißt das manchmal, dass ich dahinter schauen muss und fragen, was wollte der Autor des Textes mir eigentlich sagen? Wie wollte er, dass sein Text verstanden wird? Die Bibel ist ja eine ganze Bibliothek, da gibt es viele unterschiedliche Textsorten. Die sind von unterschiedlichen Menschen zu verschiedenen Zeiten geschrieben worden. Und darum hilft es beim Bibellesen zu fragen, was für eine Textgattung habe ich da vor mir? Welches Genre? Das kennen wir aus dem Deutschunterricht. Ein Gedicht zum Beispiel ist etwas anderes als ein Bericht. Geschichte und Biologie sind unterschiedliche Wissenschaften. Die ersten 11 Kapitel der Bibel sind zum Beispiel in einer sehr hymnischen Sprache verfasst worden, also mehr wie ein Gedicht. Da finden wir Urerfahrungen der Menschheit, die von Gott her gedeutet werden. Aber der Anspruch des Verfassers scheint nicht zu sein, ein Geschichtsbuch zu schreiben. Lukas hingegen, der eine der Jesusbiografien verfasst hat, sagt gleich am Anfang, ich habe alles akribisch untersucht, die Augenzeugen befragt, ich bin vorgegangen wie ein Historiker. Das ist also ein ganz anderer Anspruch, den der Schreiber selbst hat. Eine andere wichtige Frage, was ist der Kontext, in dem der Autor schreibt? Nehmen wir zum Beispiel die berühmt-berüchtigten Texte, wo Paulus schreibt, dass der Mann das Haupt der Frau ist. Das kommt bei mir irgendwie nicht so gut an. Was aber spannend ist, das Bild vom Haupt war zu Paulus' Zeit total geläufig. Viele griechische Autoren schreiben darüber und meist folgt dann eine lange Liste mit Pflichten, die die Frau deshalb hat. Paulus aber macht das Gegenteil. Seine Liste für die Frauen ist ziemlich kurz. Dafür hat er eine relativ lange und vor allem wirklich schwierige Liste für die Männer. Damit versetzt er die Idee vom Haupt quasi ins Koma. In seinem Kontext sehr geschickt und absolut sozialrevolutionär. Auch gut zu schauen, an wen richtet sich der Text. Ist das etwas, was in erster Linie den allerersten Adressaten gilt? Oder geht es hier um eine Aussage, die für alle zu jeder Zeit gültig ist? Ich nehme oft wahr, die Bibel legt sich selbst am besten aus. Wenn Paulus zum Beispiel an Timotheus in Ephesus schreibt, dass Frauen dort nicht lehren sollen, er aber sonst sehr offensichtlich Frauen unter seinen Mitarbeitenden hat, sogar von einer Apostelin spricht, oder eine Frau beauftragt, den Römerbrief zu überbringen und auszulegen, falls die Römer Fragen haben, dann denke ich, Das wird wohl etwas Spezielles für die Leute in Ephesus gewesen sein, sonst würde Paulus sich ja sehr offensichtlich selbst widersprechen. Die Bibel zu verstehen, finde ich nicht immer einfach. Da muss ich forschen, Kommentare lesen, mit anderen sprechen. Aber es lohnt sich total. Denn ich glaube, Gott wollte die Bibel so, wie wir sie haben. Darum will ich sie ernst nehmen für mein Leben. Darum forsche ich und schaue dahinter. Trotzdem gibt es Stellen, die ich schwierig finde, aber ich will der Bibel erlauben, mich herauszufordern und manchmal kontrovers zu sein. Letztendlich führt mich die Bibel zu Jesus. An den glaube ich und der ist das Fundament.
Es folgt eine sehr ähnliche Frage, und zwar die Frage nach der Entstehung der Bibel. Warum sind genau diese Bücher in der Bibel und nicht andere? Wie kam es dazu?
Ist es eine willkürliche Entscheidung der Kirche, dass gerade diese Bücher in der Bibel sind? Ja, das könnte man denken, so nach dem Motto, irgendwann haben sich ein paar Kirchenleiter zusammengesetzt und dann haben sie einige Schriften aufgenommen und einige andere Schriften haben sie rausgeworfen aus der Bibel. Und dann fragt man sich natürlich, warum gerade diese Bücher? Und würde unser Bild von Jesus nicht ganz anders aussehen, wenn die sich damals anders entschieden hätten? Verpassen wir vielleicht entscheidende Informationen oder wurden wir gar bewusst getäuscht? Das ist eine berechtigte Frage. Kurz nach Jesu Tod und Auferstehung war das überhaupt nicht so, dass die Christen dann dachten, oh, wir müssen jetzt mal die Bibel weiterschreiben. Überhaupt nicht, sondern es ging darum, das, was Jesus gesagt und getan hatte, zuverlässig an die nächste Generation zu überliefern. Das heißt, die Augenzeugen haben erstmal mündlich Sachen weitererzählt. Als die Augenzeugen dann gestorben sind, hat man mehr Dinge aufgeschrieben. Zuerst gab es die Briefe von Paulus und dann die vier Evangelien. Die mündliche Überlieferung und die Schriften waren beide wichtig. Natürlich hatte man auch das Alte Testament, das war unbestritten, weil sich Jesus als Jude auf die hebräische Bibel bezogen hat. Im 2. Jahrhundert gab es dann einige Krisen. Da waren Leute, die haben Sachen gesagt und auch Schriften verfasst, die nicht mehr zu dem gepasst haben, was Jesus gelehrt hat. In solchen Kreisen sind auch die anderen Evangelien, wie zum Beispiel das Thomas-Evangelium, entstanden. Vieles von den vier Evangelien wird dort verzerrt oder revidiert dargestellt. Es werden auch bestimmte Lücken gefüllt, wie zum Beispiel die Kindheit von Jesus. Diese Schriften werden viel später datiert als die vier Evangelien, die wir in der Bibel finden. Es kann sich darum kaum um historische Jesus-Überlieferungen handeln. Wegen diesen Entwicklungen haben sich die Gemeinden gefragt, welche Schriften sollen wir im Gottesdienst lesen? Was ist die echte Tradition und wie können wir die sichern? In diesem Zug sind also Listen entstanden, die aufzählen, welche Schriften verbindlich sind. Bei einigen Büchern war man sich schon sehr, sehr früh sicher, dass die dazugehören. Zum Beispiel bei den vier Evangelien oder vielen Briefen von Paulus. Bei einigen Schriften hat man länger diskutiert. In manchen Regionen gehörten sie dazu und woanders nicht. In der Forschung geht man von vier Kriterien aus, nach denen Schriften beurteilt wurden. Erstens die Nähe zum Ursprung. Die Schriften sollten von Augenzeugen oder Leuten in deren unmittelbarem Umfeld geschrieben worden sein. Die Schriften sollten also historisch nah an Jesus dran sein. Das Zweite, was wichtig war, war, dass die Schriften im ganzen Kirchengebiet verbreitet waren. Man wollte keine Schriften aufnehmen, die nur in einer Gemeinde wichtig waren. Dann sollten die Schriften drittens mit dem allgemein anerkannten Glaubensinhalt übereinstimmen. Und das vierte Kriterium war, dass man bei den Schriften gemerkt hat, durch die wirkt Gott und Menschen lernen dadurch Jesus kennen. Am Ende vom 4. Jahrhundert hat eine Synode noch das bestätigt, was schon weitgehend Konsens war. Mich fasziniert das. Das war keine Entscheidung von oben, sondern von unten. Es wurde das aufgenommen, was in den Gemeinden relevant war, um nah an Jesus dran zu bleiben und um ihn bekannt zu machen. Und weil die Nähe zu Jesus so wichtig war, deshalb zeigt mir das. Hey, durch diese Bücher kann ich mir heute ein zuverlässiges Bild von Jesus machen.
Das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr konntet vieles mitnehmen. Wie ihr wisst, ist es uns ein Riesenanliegen, diese kritischen Fragen an den Glauben zu beantworten. Und noch viel mehr möchten wir auch euch helfen, euch mit kritischen Fragen an den christlichen Glauben auseinanderzusetzen und gute Antworten zu finden. Deshalb haben wir einen Glauben und Denken Online-Kurs entwickelt. In diesem Kurs könnt ihr innerhalb von 12 Wochen lernen, einfach selbstbewusster am Glauben zu werden, Fragen zu beantworten und dementsprechend auch sprachfähiger über den christlichen Glauben zu werden. Mehr Infos findet ihr bei uns auf der Webseite unter pontusinstitut.org/akademie-online. Checkt das unbedingt ab. Ansonsten würde ich sagen, wir hören uns wie immer nächste Woche. Ciao!